Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Heute haben wir, das hatten wir schon versprochen, dass sie nochmal kommt. Und heute ist soweit. Sie steht wieder neben mir, Wiebke Schatzschneider. Und heute reden wir über all diese finanzielle Begriffe. Ne, Wiebke?
Ja, über das Thema Zinsen, Niedrigzinsen. Wo kann ich heute noch Geld anlegen? Das ist, glaube ich, das ganz, ganz wichtige Part, den ganz, ganz viele heute aktuell interessiert. Und da bringe ich meine 31 Jahre Berufserfahrung sehr, sehr gerne mit ein.
Genau, Bankfrau, ne?
Ja, Bankfrau. Eine der wenigen Bankfrauen.
genau, Private Banking. So, wir gehen ja jetzt davon aus, ihr habt ein bisschen Geld angespart, geerbt oder irgendwie sowas, ne? Ab wann lohnt sich das denn, mit dir zu sprechen?
Du, das ist ganz unterschiedlich. Also für mich bin ich sowohl für Kunden sagen, die haben schon Geld, sei es geerbt, sei es geschenkt, sei es selber zurückgelegt. Aber ich sag's mal, es fängt auch damit an, in jungen Jahren schon zu sagen, kleinere Beträge zurückzulegen, weil je länger man Zeit hat, je einfacher kann man sich dann aus kleinen Beträgen ein großes Vermögen ersparen.
Okay, so 25 Euro im Monat, 50, 100, ab wann sagst du, mach?
Also es hängt definitiv davon ab, wann jemand zu mir kommt. Also wenn jemand mit 50 zu mir kommt und sagt,
25 Euro
ist absolut ein bisschen wenig. Ne? Ja, da würde ich über mehrere hunderte Euro reden. Aber ansonsten sage ich mal, die 25 oder auch die 50 Euro sind als solche schon dabei. Ich kümmere mich gerne um Menschen, die sagen, ich kenne mich in dem Thema schon gut richtig gut aus und ich brauche Wiebke als Sparringspartner. Aber auch sehr gerne nehme ich dort Leute mit Finanzen an die Hand und bringe die so in verschiedene Begriffe und das, was gemacht werden soll, einfach mal führe ich an das Thema rein, so als Einsteiger, und dann begleite ich sie auch gerne dabei.
Okay, jetzt bin ich 25 und habe 50 Euro im Monat.
Ja.
Okay.
Zum Beispiel.
Und nun?
Ja, da würde ich erstmal noch gucken, wofür willst du die 50 Euro denn haben? Möchtest du die 50 Euro ansparen, um beispielsweise zu sagen, du möchtest dir in ein paar Jahren ein neues Auto kaufen? Dann ist es ein völlig anderes Thema. Oder du sagst, komm, ich möchte dann ausziehen oder ich möchte es für eine Wohnung zurücklegen. Oder du sagst aber, du möchtest das langfristig zurücklegen und sag, das ist mal für meine Rücklage fürs Alter gedacht.
Genau, für später. Genau, lass uns mal über später nach.
Wir denken über später nach, über ganz viel später.
Wir machen einmal hier, ich bin 50 und muss mehrere hundert ausgeben, oder ich bin 25 und habe, was haben wir gesagt, 50 Euro.
50 Euro. Natürlich gucke ich dann erstmal, was ist bei dir überhaupt gerade vorhanden, wie bist du, was hast du an Einnahmen, Ausgaben, was sind deine Wünsche und Ziele? Das heißt, wie viel für später, genau. An welches Geld willst du später verfügen?
Aber das ist doch nicht daran, im Geld. Ich habe 50 im Monat zum Ausgeben. Und wenn ich das, was weiß ich, 40 Jahre lang mache, dann habe ich ja eine Summe angespart, die ist für später.
Ja, und trotzdem gibt's ja, hast du vielleicht eine andere Risikoeinneigung oder Risikoeinschätzung als ich.
Okay, beispielsweise. Das heißt, das ist die erste Frage, die man sich dann stellen muss.
Genau.
Wie risikobereit bin ich?
Ja.
Okay.
Und wenn du sagst, ich möchte null Risiko eingehen, dann sage ich mal, dann kannst du die 50 Euro auch schon fast auf dem Sparbuch belassen, weil da wird es auch weniger. Aber die Tatsache ist, meine Botschaft ist tendenziell, wer lange Zeit hat,
40 Jahre,
der sollte tendenziell auch immer etwas in Sachwerte, durchaus auch in Aktien oder aktienähnliche Anlagen mit zurücklegen. Der darf ein etwas höheres Risiko eingehen, weil tendenziell über die lange Laufzeit sich das wieder korrigiert. Mhm. Und dann sage ich ehrlich, auch ist so eine Kernbotschaft, mit den 50 Euro sollte eine Anlage gewählt werden, wo du eine möglichst breite Streuung hast. Das heißt, ich sag's mal, Fonds. Du kaufst dir nicht eine Aktie, sondern du kaufst einen Fonds oder...
Und ETF.
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 Also Exchange-Traded Fund oder auch passiv gemanagte Fondsanlage. Eine dieser beiden Varianten könnte es dann letztendlich sein, aber breit gestreut und dann ein bisschen Ruhe reinbringen.
Kein Sparbuch, weil das Geld wird ja immer weniger wert.
Sparbuch wird weniger, definitiv, wenn du es auf dem Tagesgeldkonto lässt auch. Und ich sag mal, ich bin auch kein Freund der klassischen kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherung, weil auch da zahlst du quasi zu. Du hast gewisse Kosten. weil bei diesen klassischen Lebens- und Rentenversicherungen wird das Gros des Geldes in Staatsanleihen angelegt, die zurzeit keine Verzinsung bieten oder Minuszinsen.
Das ist bei der Lebensversicherung.
Bei der klassischen ist. Wenn du eine Fondsgebundene hast, ich glaube, trenne auch das Thema Sparen von Versichern. Wenn du dich risikomäßig absichern möchtest, dann mach eine Risikolebensversicherung, aber lege den Spartopf völlig separat und mische es nicht zusammen. Das ist meine persönliche Meinung. Okay. Also Sparen soll nur für Sparen sein und Versichern nur für Versichern.
Okay, weil eine Risikolebensversicherung ist ja dann unter Umständen aber trotzdem sinnvoll.
Oder? Ja, also ich sag's mal so, die gewissen Grundversicherungen sollte man haben, so wie du sagst, du hast eine Hausratversicherung, eine Haftpflichtversicherung, sag ich mal, sollte man das Thema Berufsunfähigkeit und insbesondere, wenn später mal Immobilien im Spiel ist, auf jeden Fall auch eine Risikolebensversicherung mit dabei sein.
Okay, so, das ist eine ganz klare Aussage.
Ja.
Genau. So, aber das haben wir alles, wir haben trotzdem
50 Euro über. Langfristiger Sparplan und dann gibt es ein großes Universum, wo man sich das aussuchen kann.
Mann, ja.
Ja.
Ja, das sieht man ja vor lauter Weit die Bäume nicht mehr.
Na, die Frage
worauf
ist ja auch...
Worauf soll ich denn achten? Ich will in einen Fonds investieren. Breit gestreut, irgendwo, so, was weiß ich,
MSCI World beispielsweise.
Genau, so beispielsweise. Ja, ich habe schon mal was gehört. Ich hoffe, ich kann jetzt punkten.
Ich bin schwer begeistert, Annemette.
So, das Ding ist breit gestreut. So,
und wie sehr willst du dich denn um deine Geldanlage selber kümmern? Wie viel Zeit willst du auch für das Thema Geldanlage aufwenden?
Okay, ich bin 25 und ich habe natürlich andere Sachen im Kopf. Deswegen, ich kaufe das Ding,
ja,
dieses MSCI-Dings, Bums-Dings. Das ist ja breit gestreut und da kommt jeden Monat 50 Euro rein.
Und dann sagst du, in 40 Jahren gucke ich es mir wieder an?
Ja. Eine Option, oder?
Ja, das ist durchaus eine Option. Ich sag's mal, ist eher so Herr Costolani, so von früherer Zeit, ne? Investiere in Aktien, nehme eine Schlaftablette und wach nach 10 Jahren wieder auf.
Ja.
Nun sehen wir ja auch, das passiert derzeit auch immer eine Menge auf der Welt, ne? Und ich sag's mal, auch nicht alle Aktien laufen gleich gut. Ich sag's mal, derzeit alles, was mit Technologie zu tun hatte, war ein wahrer Boom.
Ja.
Oder ich sag's mal, wir hätten es auch nicht Pharma in Teilen, aber die Tatsache ja auch alles, was so lief, Lieferdienste jetzt so waren, so Essenslieferdienste,
ja,
war ja auch zum Beispiel, das ist aus dem Boden geschossen oder wie Phönix aus der Asche letztendlich entstanden und so ganz klassische Branchen, die sind teilweise einfach mal so ein bisschen hinten runtergefallen. Das heißt, einmal die Entscheidung zu fällen, um sie dann immer liegen zu lassen, ist auch nicht der sinnvollste Weg, immer ab und an mal wieder drüber zu gucken.
Aber
oder
wenn ich jetzt
aber,
so ein Ding habe, so wie dieser MSCI World, macht dann das nicht jemand anders, die zusammensetzen?
Das macht den Fondsmanager, das ist definitiv richtig, aber auch bei der Fondsauswahl hat jeder Fondsmanager nur eine bestimmte Möglichkeit. Er muss natürlich immer gucken, in was für Werte oder was ist meine Basis, an die ich vergleichen kann.
Jetzt bin ich 25 und mir ist die Umwelt und Nachhaltigkeit unglaublich wichtig. Jetzt möchte ich gerne in Grün.
Auch das kannst du tun, aber auch da ist ja die Frage, was willst du und was willst du nicht? Also die Tatsache...
Finanzielle Freiheit. Kann ich das mit 50 Euro im Monat über 40 Jahre erreichen?
Du kannst da eine ganze Menge erreichen. Also die Frage ist ja, was ist dein Begriff von finanzieller Freiheit? Auch der ist individuell unterschiedlich.
Habe ich dir vorhin gefragt.
Ja, aber der ist...
Wann ist denn finanzielle Freiheit?
Das ist für jeden unterschiedlich. Ich sag mal, der eine fühlt sich wohl, wenn er wirklich sagt, komm, ich habe dann nebenbei, neben den ganz normalen Ausgaben auch immer noch mal etwas, was ich so für mich mir schöne Dinge leisten kann. Und für den anderen, der andere sagt, ich brauche da Tausende von Euro jeden Monat noch mal zusätzlich obendrauf. Sonst ist das für mich keine finanzielle Freiheit. Das ist natürlich je nach Gesellschaft oder je nach individueller Situation unterschiedlich.
Okay. Aber wenn wir jetzt, ich meine, die Miete muss bezahlt werden, man möchte was zu essen haben. Ich meine, diese Sachen, die man im Fernsehen sieht, ältere Menschen, die zu Tafel müssen, um zu essen und Flaschen sammeln, damit die irgendwann mal irgendwas, oder Leute, die sagen, ich kann mich nicht mit meiner Freundin treffen, weil ich mir den Kaffee ins Café nicht mal leisten kann, geschweige denn das Stück Kuchen.
Ja.
Ich meine,
das hat nichts mit finanzieller Freiheit zu tun. Das fängt damit an, ich sag's mal, du musst dir Sorgen machen, wenn sobald irgendwie ein technisches Gerät zu kaputt geht. Oder ich sag's mal wirklich, du kannst es dir nicht ermöglichen, mal dich mit Freunden nett irgendwo beim Kaffee oder den Kinobesuch dir zu erlauben. Das ist mit Sicherheit keine finanzielle Freiheit.
Nein,
also ich sag's mal, du solltest die Dinge, erstmal die Basisdinge, die du alle brauchst, die musst du abdecken können oder solltest du abdecken können. Und dann muss was oben drüber sein. Ich sag's mal, was das Leben so schön lebenswert macht.
Genau,
ne? In Urlaub fahren kann, einem gewissen Hobby nachgehen, ich sag mal, Kulturveranstaltungen besuchen kann. Das, was dir persönlich wichtig und am Herzen ist. Genau. Und dass du da nicht drüber nachdenken musst, kann ich das noch tun oder kann ich das eben nicht tun? Nein. Reicht der Euro dafür oder reicht er nicht?
Genau.
Ziel soll also wirklich sein, das kannst du dir unbeschwert erlauben, ohne auf den Pfennig zu achten oder auf den Cent.
So, das heißt, wenn ich 25 bin, muss ich mindestens 50 Euro zur Seite packen und in einen Fonds oder ETF oder sonst was stecken.
Genau, und vielleicht
ein bisschen mehr Risiko.
Ja, und vielleicht auch schon mal überlegen, Moment, es gibt sowas wie Inflation. Ja,
ach, vielleicht echt? Sollte davon ich denn, mehr?
Vielleicht sollte ich ja das Thema dann auch mal sagen, aus den 50 mache ich eine dynamische Anpassung. Das heißt, dass der Beitrag auch mal mit wächst.
Ja, genau.
Ne, das wären so und Überlegungen.
Was vielleicht auch eine gute Überlegung wäre, ist, wenn man jetzt in so eine glückliche Situation kommt, in ein Unternehmen arbeitet, wo es Urlaubs- und Weihnachtsgeld gezahlt wird, dass man genau diese beiden Dinge dann in dieses Sparplan für später packt.
Genau, also zu sagen, tendenziell versuchen mit dem Ding, mit den Einkommen, die ich in 12 Gehältern bekomme, dass ich damit halt all meine Lebensdinge bestreiten kann und was zurücklegen und das, was zusätzlich ist, das packt man immer schön mit auf die hohe Kante, wie es im Mittelalter so schön
hieß. Ja, genau. So, jetzt bin ich, 25 haben wir jetzt einmal durchgesprochen. Das nächste Extrem wäre dann 50. Wollen wir noch einen in der Mitte oder meinst du, wir gehen?
Also ich glaube, 25 auf 50, das ist schon ein recht großer Schritt, weil ich sag's mal, da stehen ja meistens auch so gewisse Lebenswege und persönliche Veränderungen meist dazwischen auch nochmal an. Im Sinne von, da spielt vielleicht Familie und Kinder noch eine Rolle, da spielt das Thema Immobilien vielleicht eine Rolle.
Ja.
Auch das kann ja ein Thema sein, gar nicht nur in Aktien oder sowas zu investieren, sondern auch mal was zurückzulegen für die eigene Immobilie.
Okay, aber die eigene Immobilie. Okay, soll ich dann einen Bausparvertrag schließen oder ist das...
Ich kriege gerade Bauchschmerzen.
Okay.
Also ist nicht die Allzweckwaffe, für die es immer gehalten wird.
Ja.
Das kann eine Lösung sein, aber da muss man genau gucken, wann will ich was finanzieren und wann will ich mir ein Haus kaufen oder eine Wohnung renovieren oder ja finanzieren oder bauen oder was auch immer. Ich glaube, auch das ist wieder ein individuelles Thema. Das kannst du pauschal so gar nicht sagen.
Okay, aber du kriegst Bauchschmerzen. Das heißt, das wäre unter Umständen nicht die bevorzugte Lösung.
Ich kriege Bauchschmerzen, weil es häufig als Allzweckwaffe verkauft wird.
Okay.
Und das ist es einfach nicht. Also es gilt immer und viele möchten gerne so die Wunderpille von mir haben, die finanzielle, die alle Probleme löst und die gibt's nicht, weil wir Menschen sind so unterschiedlich und unsere Situation und unsere Lebenswege sind so unterschiedlich.
Aber wir müssen
das muss ich anpassen.
Jetzt hier im Podcast ein paar Richtlinien
aber ich sag mal, Altersvorsorge kann doch auch sein, ich nehme nicht die Immobilie für mich selber, sondern ich kaufe mir eine Wohnung, die ich beispielsweise vermiete, nehme dafür einen Kredit auf und irgendwann ist die Miete größer als das, was meine Kreditkosten sind und dann habe ich zusätzlich ein passives Einkommen über meine Miete.
Da träumen ja viele von, aber das ist ja kaum realisierbar, weil die Kaufpreise ja extrem hoch sind derzeit.
Die Frage ist immer, wo ich das machen will. Also ich sag's mal, zum einen ist, wenn ich mir Hamburg angucke, da gibt es sicherlich Stadtteile, da sind die Kosten explodiert. Und dann gibt es auch Stadtteile, wo es noch günstiger ist. Und die Frage ist immer, muss ich das immer direkt bei mir vor der Haustür machen? Ich habe da auch die klare Meinung zu sagen, trenne absolut eine eigengenutzte Immobilie und welche Vorstellungen du davon hast von der vermieteten Immobilie. Ich würde tendenziell immer bei vermieteten Objekten investieren in eine, wenn mehrere Immobilien oder mehrere Wohnungen in einem Hausblock drin sind, würde ich sehr dafür plädieren, dass dort nur Menschen dabei sind oder Eigentümer dabei sind, die auch ihre Wohnung vermieten. Sobald ich dort Eigennutzer habe, das heißt, denen gehört und die bewohnen die eigene Wohnung. Sobald die haben völlig unterschiedliche Vorstellungen von denen, was dort gemacht werden muss, wie es gemacht werden muss. Das heißt, trenne klipp und klar das Thema Immobilie als Kapitalanlage von Immobilie. Ich will sie selber benutzen, weil die Interessen sind so unterschiedlich. Das zeigt sich immer auch schon in Eigentümerversammlungen.
Mhm.
Und die Frage auch dort, will ich mich selber drum kümmern oder habe ich einen Verwalter?
Mhm. Okay. Gut, Immobilien ist ein Thema. Dann gibt es ja auch so Begriffe wie Riester-Rente und so weiter.
Können wir dieses Thema aussparen?
Ach so, noch mehr.
Also da kriege ich noch, also noch ganz ehrlich, in der Part ist, also bei Riester kriege ich richtig, da tut mir alles weh.
Okay.
Weil ich sage es mal offen und ehrlich, das, was die Leute an Förderung kriegen, geht meistens für die Verwaltungskosten wieder obendrauf. Da, also das ist ungeheuer kostenaufwendig. Mhm. Riester lohnt sich dann, wenn du sagst, Punkt 1 ist, du hast ein hohes zu versteuerndes Einkommen. Das heißt, du zahlst richtig viel dafür ein. Mhm. Oder aber, ich sage es mal übertrieben, du hast ganz, ganz viele Kinder und kriegst dadurch ganz viel staatliche Förderung. Mhm. Also bei Riester stellen wir mehr und mehr fest, dass die das, was mal versprochen worden ist, was rauskommt, nicht rauskommen kann. Mhm. Riester ist auch nur etwas gewesen, um eine Rentenreduzierung von 4% seiner Zeit auszugleichen. Das ist nicht die Allzweckwaffe. Mhm. Ich finde immer, was auch ganz wichtig ist beim Thema Geldanlage, die Geldanlage muss funktionieren, ohne dass du Zuschüsse, Förderungen, Steuertöpfe kriegst.
Mhm.
Sondern okay. Das reine Produkt muss funktionieren und das tut es bei manchen Förderprodukten nicht.
Oh, da kommt die Post. Das ist ja heutzutage gang und gäbe, dass ständig die Post kommt.
Du kriegst die guten Nachrichten von deiner Rentenversicherung.
Nee, das ist der Paketdienst, da kommen Pakete. Ich meine, das ist ja im Zeitgeist jetzt, dass jeder hier Pakete bekommt.
Genau.
Genau. Und die kommen ja, früher sind die mit einem Paket durch die Tür gekommen, jetzt kommen die ja gleich hier immer mit den Wagen. Es ist da... Ja. Incroyable.
Die finden aber auch keinen Parkplatz, deswegen müssen die gleich mit mehreren Paketen unterwegs sein.
Okay, gibt es noch mehr Sachen, wo du Bauchschmerzen bekommst? Bei zwei hatte ich ja schon erwischt.
Also wie gesagt, bei Bausparen als Allzweckwaffe, also ich will nicht sagen, dass Bausparen schlecht ist, aber es passt nicht für alles.
Nee.
Genauso wenig und wie gesagt, alles, was so staatlich geförderte Produkte betrifft, da kriege ich Bauchschmerzen. Also okay. Ich sag's mal auch, du hast erst das Thema Grün angesprochen. Wenn das denn, sei es Photovoltaik oder Windanlagen sind, an Themen sind, die nur in der Wirtschaftlichkeit funktionieren, weil der Staat eine Förderung dabei
okay,
hat.
Ja, das kann dann kriege ich
dann, das ist langfristig keine gute Sache, weil die Förderung hört irgendwann auf.
Das stimmt.
Und was ich als Botschaft auch immer sende, wenn jemand dir investiert, du kriegst einen Zuschuss oder eine Förderung, ja, mhm. Höre immer dreimal mehr genau hin, was dann hinterherkommt. Also okay. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sobald das Thema Steuern sparen fällt, ja, dass dort irgendwie, glaube ich, würden wir die Leute in so eine Röhre reinschicken und ein MRT machen, dann würde man sehen, sobald das Thema Steuern sparen fällt, werden gewisse Gehirnareale abgeschaltet. Das Thema der Steuerspartrieb bei den Deutschen ist extremst groß und dann hören sie, so habe ich die Erfahrung gemacht, häufig nicht mehr zu, was danach an Erklärungen kommt. Wenn der Finanzberater sagt, du kannst Steuern sparen, dann insbesondere sehr, sehr genau hinhören, was da hinten dran kommt.
Okay.
So mein großer Tipp auch mit dabei.
Das war ein sehr großer Tipp. Okay, was ist denn, wenn mein... Oh, Mensch, sag bloß, da kommt der zweite.
Ach, wenn der Postmann dreimal klingelt.
So, okay. Dann, was ist denn, wenn mein Arbeitgeber sagt, wir schließen für dich eine betriebliche Altersvorsorge ab? Soll ich die als Arbeitnehmer denn haben wollen oder nicht?
Also Punkt 1 ist, es ist erstmal grundsätzlich eine gute Sache, wenn der Arbeitgeber sich an so etwas beteiligt. Das muss man klipp und klar mal sagen. Auch dort kommt es dann klar davon ab, in was wird dieses angelegt. Ich habe erst schon gesagt, ich bin kein Freund von den klassischen Lebens- und Rentenversicherungen, mhm. Weil die einfach keinen guten Ertrag daraus mehr erwirtschaften.
Oh. Du hast gesagt, dreimal klingeln.
Das ist der eine Punkt, ist, was du einfach wissen musst, der Vertrag läuft auf den Namen des Arbeitgebers und du bist die, so meistens wird es ja über Versicherungen gemacht, wo ich ja schon was zu gesagt habe. Es gibt aber auch Sonderformen, wo man mal in das Unternehmen selber investiert, bei dem man arbeitet. Das ist noch eine stärkere Verbundenheit. Ich würde auch wieder sagen, was für eine Produktlösung und mit welchem Partner wird es angebunden? Also ich will es nicht verteufeln, aber ich bin auch keiner, der grundsätzlich Hurra schreit. Das kommt ganz genau drauf an und ich muss auch immer gucken, kann ich, wenn ich meinen Arbeitgeber wechsle? Also wir haben ja heute nicht mehr die Variante, dass du sagst, ich gehe in die Ausbildung in einem Betrieb und ich gehe auch in Rente im gleichen Betrieb.
Nein.
Das haben wir ja alles nicht mehr. Das heißt, die Menschen werden viel, viel mehr ihren Job wechseln und viel mehr projektbezogen arbeiten. Das heißt, habe ich eine Chance, die Sachen auch immer mitzunehmen? Und das ist bei sehr, sehr vielen Dingen einfach auch nicht der Fall.
Gut hinhören.
Ja, genau, auch dort genau, gut hinhören. Nun ist es häufig so, dass Arbeitgeber mit bestimmten Partnern zusammenarbeiten, dass du also nicht die freie Entscheidungswahl hast, mit wem willst du dieses Produkt dann lösen, weil da gibt der Arbeitgeber dir natürlich, wenn er was bezahlt, natürlich auch vor, wie du es machen musst. Und überall, wo du irgendwo mal einen Zuschuss oder eine Förderung erhalten hast, steuerlicher Art, ist es meistens so, dass du hintenrum, wenn du zu Beginn etwas gefördert gekriegt hast, musst du hintenrum irgendwas mehr versteuern.
Was und aber unter Umständen im Alter auch Sinn machen kann, weil man dann weniger Steuern zahlt.
Das ist durchaus richtig, aber ich sag mal, die meisten Menschen oder viele Menschen haben noch gar nicht so die Erfahrung gemacht, dass sie zukünftig auch ihre gesetzliche Rente ganz viel davon versteuern werden müssen. Mit der Konsequenz, also das, was sie jetzt an Steuerersparnis haben, das schleicht sich meist so durch, das ist gar nicht so im Bewusstsein. Und dass dann aber hintenrum ich noch richtig Steuern zahlen muss und auch Krankenkassenbeiträge, das ist häufig mal so ein Thema, das muss man auch mit beachten.
Und jetzt wird es schon wieder eklig, ne? Ich kann das gut verstehen.
Ich glaube, wichtig ist einfach nur, ich hoffe, das kommt jetzt auch so rüber, dass du mit Menschen dann zusammenarbeitest, die dir auch diese Dinge klar und deutlich reden. Das heißt, mir ist es wichtig, neben dem, dass ich eine Lösung anbiete, sondern die Kunden, ich will nicht sagen ausbilde, ist der falsche Begriff. Also ich möchte nicht alle zu Finanzmenschen ausbilden.
Nein.
Aber dass sie klar und bewusst eine Entscheidung treffen können, dass sie die Informationen haben, auf denen sie wirklich eine bewusste Entscheidung treffen können und sagen können, das sind die Vor- und das sind die Nachteile. Die nehme ich entscheidend und auch ganz klar in Kauf, wenn ich dies und dies Produkt oder die und die Lösung abschließe. Deswegen, es gibt auch keine individuelle Lösung für alles. Jeder muss, oder keine Generallösung, jeder
muss eine individuelle. Aber das passt ja zu uns. Wir machen auch individuell maßgeschneidert.
Genau. 0815 von der Stange können wir beide nicht, Annemette.
Nee, das stimmt.
Wollen wir auch nicht.
Nein, wollen wir auch nicht.
Hausaufgaben.
Das wäre ja ganz gut, wenn ihr jetzt mal unter der Woche darüber nachdenken würdet, was habe ich denn und wohin bringt mir das, was ich habe?
Ja.
Und was bräuchte ich noch dazu? Und dann ruft ihr mich an oder Wiebke und dann machen wir einen Termin und dann berät Wiebke.
Ich wühle mich auch durch die Ordner der Kunden durch und zeige erstmal, was ist da eigentlich da und was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Und wenn ich sage, es ist sinnvoll, also ihr kriegt die Daumen hoch, wenn ihr alles richtig gemacht habt, aber ihr kriegt auch ähnlich wie beim Arzt einen Hinweis, hallo, da ist irgendwas schief, da müsst ihr vielleicht was anders machen.
Okay, so machen wir es. Es kommt in die Shownotes, info@iconex.de und dann auch die Kontaktdaten von Wiebke. Und dann glaube ich, dass ihr, wenn ihr Fragen habt, bei Wiebke in guten Händen seid.
Und dass, wenn der Postmann klingelt, er immer nur Geld bringt. Also das soll doch das Ziel sein.
Jo. Und für jetzt sagen wir tschüss.
Tschüss, macht's gut.
In der nächsten Folge.
Und das nächste Mal haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast bei Einsteigen und Aufsteigen. Und das ist Petra Beitzer. Und Petra Beitzer ist besser bekannt unter ihr Pseudonym, was wir noch nicht verraten werden. Aber Petra ist unter anderem Schriftstellerin und Drehbuchautorin. In der Vergangenheit hat sie was anderes gemacht. Vielleicht, Petra, stellst du dich kurz vor und erzählst vielleicht einmal, teasest du an, worüber wir in dem Podcast sprechen werden?
Ja, ich bin Petra Beitzer. Eigentlich bin ich auch Katharina Mönk.
Ich ach, bin jetzt also hast du es verraten.
Schizophren, jetzt habe ich es leider verraten.
Nee, alles gut.
Intuitiv über die Lippen, ja, und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Es hat auch viel mit Authentizität zu tun. Wann bin ich am besten authentisch eigentlich, wenn ich analog bin? Wie viel geht eigentlich flöten, wenn wir jetzt vermehrt digital unterwegs sind, online sind? Und wie schön ist es dann doch, wenn man zumindest mal die Stimme hört? Wie viel kommt über Stimme rüber? Wie viele Impulse brauche ich eigentlich, um kreativ sein zu können? Da schlägt sich die Brücke zu den Romanen. Das wird unser Thema sein.
Genau. Und dann könnt ihr euch schon mal freuen auf eine sehr nette Folge, wo wir genau über die Unterschiede von Menschen und was können wir tun, um diese zu überbrücken, sprechen werden. Deswegen freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und für jetzt sage ich tschüss.
Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.